Wir haben uns schon gestern Morgen über den Stechprozess unterhalten. Dieser geht natürlich auch weiter. Gestern war der vierte Prozesstag. Der Neonazi Florian Stech ist mit seinem Auto in eine Gruppe Antifaschisten gerast. Dabei hat er einen Antifaschisten, einen Jungen, lebensbedrohlich verletzt. Der war danach eine sehr lange Zeit auf der Intensivstation. Im Internet hatte Stech im Vorfeld dieser ganzen Aktion Mordfantasien an den politischen Gegner geäußert auf seiner Facebook-Seite. Ja, und um über den vierten Prozesstag zu sprechen, ist jetzt neben mir im Studio wieder unser Kollege Michel. Ja, Michel, gestern gab es einen medizinischen Gutachter, der geladen war als Zeugen, und einen weiteren Kriminalbeamten. Was hatten diese denn so zu erzählen?
Und es gab am Nachmittag die Nazis. Also das nur zur Abrundung des vierten Prozesstages. Der Sachverständige war ein Gerichtsmediziner, der am 2.10. in Bereitschaft gewesen war und von der Bereitschaft der Polizei dann und vom Kriminaltechniker Günther auf der einen Seite, aber auch von dem Staatsschutzbeamten Hochstein dann gebrieft worden ist und hinzugezogen worden ist. Der hat ein Gutachten erstellt, was die Verletzungen von Alexander K. gewesen sind und was möglicherweise dann diese Verletzungen verursacht hat. Das Erste, was er festgestellt hat, dass die Kollegen aus der Klinik ihm gesagt haben, es hätte keine knöchernen Verletzungen gegeben. Das spricht dagegen, dass das Auto vom Stech schneller als 25 gefahren ist. Dann hat er ein Gutachten erstellt auf der Basis dessen, was er zu diesem Zeitpunkt wusste. Ihm wurde dann später auch nochmal gezeigt, also das Auto, dass es dort Spuren an dem Auto auf der Motorhaube gäbe, so zwei schwarze Abriebsspuren. Das ist eigentlich ganz interessant. Und auf der Basis hat er dann die Theorie oder die Hypothese für sein Gutachten zugrunde gelegt, dass der Alex dann auf diese Motorhaube gesprungen sei. Das ist im Verlauf dieser Befragung sowohl von Richter als auch von Staatsanwaltschaft dann sehr wohl auch andere Geschehensverläufe möglich gewesen sind. Aber erstmal ist diese Ausgangshypothese eigentlich eine ganz interessante Hypothese, weil diese Sprungtheorie, die dann also eine Spur, Parallelspur, entweder Hände, Füße oder Knie als Abrieb auf dieser Automotorhaube von Stech, sehr fraglich sein kann. Also erstens ist es sehr fraglich, ob es überhaupt von dem von der Fahrt von Stech und Alex kommt. Das ist mal die eine Frage. Der Kriminaltechniker der Kripo hat aber am Tag selbst wurde ja nichts gesichert, hat aber unter diesem Gesichtspunkt die Straße dort, den Leopoldstraße abgesucht und zwei Gummistücke, die sich dann aber später herausstellten, dass sie überhaupt nichts zu tun hatten, weil sie nicht identisch waren mit dem Abriss auf dieser Motorhaube gefunden und dann noch diesen Splint aus dieser Kartusche von dem Pfefferspray-Behältnis. Das war also praktisch, wie der Kriminaltechniker dorthin gewesen ist. Das hat er am dritten Tag schon ausgesagt. Und das ist jetzt diese Hypothese. Und die Frage ist eigentlich, die ich mir stelle, nicht nur diese Fußspuren, also natürlich kann man annehmen, eine Hypothese, wo man sagt, ja, das sind die Füße gewesen. Sie hatten allerdings keine Schuhe, sie hatten keine Kleidung von Alex oder sonst was, wo sie irgendetwas mit korrelieren konnten. Und die Frage ist, wie kommt es eigentlich zu dieser These, dass er aufgesprungen ist? Und wenn man jetzt zusammenzieht, was sonstige Aussagen gewesen ist, dann kann das eigentlich nur von dem Beamten Hochstein kommen, beziehungsweise das, was ihm, da er ja selbst nicht vor Ort gewesen ist, Stech erzählt hat, beziehungsweise was die Nazis also für eine Version in Umlauf gestellt haben.
Diese These würde ja jetzt auch, dass das Auto nicht schneller als 25 gefahren ist, den Beobachtungen, die bisher geäußert wurden, dass es irgendwie Stech mit quietschenden Reifen da angefahren ist, so ein bisschen entgegenstehen, oder?
Das kann ich nicht sagen, weil das ist ja ein relativ kleinräumiges Gelände. Das sind 16 Meter zwischen dem Steg und dem, wo Stech auf dem Parkplatz geparkt hat. Also das ist alles relativ, selbst wenn er da schnell anfährt, quietschende Reifen und so weiter, mit Vollgas im ersten Gang durchstartet, welche Geschwindigkeit er hat, das wird man dann abhängen vom Sachverständigen, der ja auch die ganze Zeit da noch da ist, im Autosachverständigen und den Verkehrssachverständigen, der sowas aus seinem Gutachten dann noch abgeben wird. Das wird man sehen, ob das schneller ist. Also ich erinnere mich noch aus diesem ersten Verfahren, dass sie angenommen haben, 20 bis 25 als die Geschwindigkeit, die da drin ist.
Aber das würde also passen. Was du aber jetzt auf jeden Fall sagen willst, ist, dass das medizinische Gutachten ganz klar in Abhängigkeit von den Berichten auch von Stech und von dem dort anwesenden Kriminalbeamten entstanden ist und dass das kein praktisch unabhängiges Gutachten ist, sondern
doch, das ist ein vollkommen unabhängiges
Gutachten. Aber schon ein relativ vorgezeichnetes.
Renommierter Gutachter und so weiter, aber er hat eben, wie gesagt, die Arbeitshypothese gehabt, wenn unterstellt wird, Fußspuren liegen davor, dann würde er sagen, es war nicht der Kopf, der auf der Windschutzscheibe ist. Das ist in sich logisch. Das ist hat nichts mit den Verletzungen oder sonst was zu tun. Da würde dann folgen, die Kopfverletzung ist dann erst beim Aufprall auf die Straße gekommen. Aber die entscheidende Frage ist die Arbeitshypothese richtig, dass draufgesprungen worden ist? Das haben zwar später nachher nochmal angepasst, alle möglichen Nazi-Zeugen, die mit Stech kommuniziert haben während der Fahrt, so dann reingebracht. Aber diese Einvernahmen sind, wie gesagt, einen Monat später gewesen. Und was man vor Ort hatte, war eigentlich eine Situation, dass dieses Notruf 1917, Alkoholtest 1936, dass das beschlagnahmte Auto von Stech erst ungefähr 20 Uhr ungrad, also weit, also bis hinein 21 Uhr. In dieser Situation war also praktisch der Staatsschutz und im Prinzip die Nazi-Gruppierung nur noch am Tatort. Und da ist sicherlich auch noch viel geredet worden.
Wie es ganz genau abgelaufen ist, werden wir wohl wahrscheinlich leider nie erfahren. Nee. Vielleicht aber trotzdem mal ein bisschen die Einschätzung, was bedeuten diese Einlassung, dieses medizinische Gutachten denn jetzt juristisch für den ganzen Fall?
Ja, es gibt ja dieses BGH-Urteil, wo gesagt wird, man kann nicht von einer gefährlichen Körperverletzung, das war ja der Tatbestand der ersten Strafkammer gewesen, annehmen, wenn der Alex dort gestanden hat oder gelaufen hat. Also das heißt, man kann die gefährliche Körperverletzung, wenn er also gesprungen sich rausgedreht hat, das wäre die Frage, die dann zu stellen wäre. Wie sie das bewerten werden, weiß ich nicht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dem Vorgang, weil ihm ist ja natürlich zumindest, wenn er nur noch ausweichen konnte in Richtung des Autos selbst, also das heißt, dass er durch den Sprung versuchte, also praktisch die Aufprallgeschwindigkeit rauszunehmen, sich wegzudrehen oder was auch immer da möglich war und deshalb auch nur zu, in Anführungszeichen, Weichteilverletzungen am Hirn, am Körper und so weiter gekommen ist und so seine Verletzungen gemindert hat. Das ist dann die andere Frage. Das Gutachten sagt relativ klar und deutlich, abstrakt gesehen war das eine lebensgefährliche Verletzung. Konkret gesehen sah sich der Notarzt veranlasst, Alex zu intubieren, weil die Situation nach dieser Kollision, nach dieser Fahrt von spät eben so aussah, dass er möglicherweise in dem Moment, wo er anfing zu erbrechen oder sonst was, er war ja mal, hatte er Krämpfe, hatte all solche Erscheinungen, die da drinne, die auf Hirnverletzungen ja auch deuten. All das ist wohl unstrittig und wird auch wohl unstrittig einfach bleiben. Und ja, das wird natürlich...
Die Nebenklage plädiert ja, soweit ich weiß, schon auch auf versuchten Mord.
Ja. Das hat damit aber jetzt gar nichts zu tun. Also das hat ja einfach nur das wissen können oder wissen müssen, dass dort, also der Tötungsvorsatz, zu diesem Tötungsvorsatz müsste dazukommen niedere Motive, das wären es ja, also politisch gesehen, weil er aus Hass auf den politischen Gegner das gemacht, dieses in Kauf nehmen, dass der auch getötet werden kann. Was das jetzt konkret heißt, also ob man wenn man mit 20 oder bis 25 da auf eine Personengruppe zufährt und der anderen da nicht mehr ausweichen kann. Also das eingebrachte Geständnis von Stech ist ja eins gewesen, wo er ja angeblich, und das da können wir jetzt überleiten zu dem Kriminalkommissar, der ja gesagt, der ihm das nicht abgenommen hat, er wollte ja die Gruppe dann gar nicht mehr wahrgenommen haben angeblich, sondern er sei so fasziniert gewesen von einem Radfahrer, der angeblich rechts gewesen ist, weshalb er auch nicht rechts abbiegen konnte. Also das ist so seine Einlassung mit der Anwältin Schneiders gewesen, die jetzt im NSU-Prozess beschäftigt ist als Rechtsvertreterin von Wohlleben. Dieser Kontext...
ist der jetzt völlig, also der Radfahrer, glaube ich, in unserer bisherigen Berichterstattung noch gar nicht aufgetaucht, jetzt
gibt's
völlig
auch,
Neues.
Den gibt es auch nicht, das taucht nur bei Stech auf. Also das ist, und auch der Kriminalkommissar, der ihn da vernommen hatte, Herr Wölfle, glaubt ihm das nicht. Er glaubt ihm nicht, was er da alles so schildert, was er angeblich alles gesehen hat, aber dann wieder in der Gruppe nicht gesehen haben will, dass da eine Gruppe ist oder sich verteilt hat oder in der Gruppe gewesen ist. Das hat er relativ unmissverständlich in dieser Einvernahme auch zum Ausdruck gebracht, dass er ihm da nicht sehr viel glaubt in Bezug auf die Schilderung, in Bezug, dass er das nicht gesehen hat. Und was interessant ist, der hat ihm praktisch alles vorgelegt. Konnten sie nicht ausweichen, konnten sie nicht langsamer fahren, etc. Und immer kommt dann so ein Sermon rüber von Stech, der da heißt, ach, ich war halt in Panik, ich hatte Angst oder sonst was, hab nichts gesehen oder musste, er hat immer auf diesen angeblichen Radfahrer rechts oben dort verwiesen, den niemand sonst gesehen hat, aber wo er eben halt die Schilderung zu macht.
Hat sich der Kriminalkommissar Wölfle, der ja jetzt die Verhörung von Stech dann direkt im Anschluss...
Nicht im Anschluss, 12 Tage später.
12 Tage später. Er hat sie gemacht, hat er irgendwie geäußert, ob diese Panik von Stech, ob das glaubhaft rüberkam?
Ja, das war so ein Manko der ganzen Zeugenvernahme von Herrn Wölfle, dass zu dieser Frage er nicht mal gefragt wurde, fand ich. Also es ist mir nicht, zumindest nicht erinnerlich, dass er in dieser Hinsicht gefragt wurde.
Heißt, ob das ganz gut vorher eintrainiert wurde?
Das war klar, das war relativ klar. Er hat gesagt, er ist von seiner Rechtsanwältin gut instruiert worden und konnte flüssig zu den Fragen, wo er instruiert war, sagen. Und er hat ihm bestimmte Sachen eben halt nicht geglaubt. Das ist relativ klar rübergekommen in dieser Befragung mit Herrn Wölfle. Aber was seine Einschätzung in Bezug auf diese, immer dann, wenn es relevant für diese Fragen war, das jetzt eine erforderliche Verteidigungshaltung oder was immer war, wo er dann immer mit Angst und Schrecken oder Panik kam oder mit dem Radfahrer kam, da wurde nicht nochmal nachgebohrt.
Das kann man vielleicht aber auch nochmal festhalten, dass das ja schon ein zentrales Moment ist, ob er jetzt so in Panik und gar nicht rational handeln konnte oder ob das Ganze ja praktisch mit Vorsatz geschehen ist.
Ja, das wird sicherlich ein Zentral, da wird sich das Gericht seine Meinung zu bilden müssen. Also unweigerlich, also da wird man nicht drum herum kommen. Man kann sich nicht wie die erste Strafkammer diese Frage vollständig offen lassen. Und da sind sie vom BGH dran gehalten, dass sie sich dazu äußern müssen.
Michel, sprechen wir vielleicht auch noch ein bisschen über die Nazi-Zeugen,
ja,
die dort gestern am Prozess ausgesagt haben. Was gab es da Erhellendes? Gab es da Abweichungen vielleicht auch mit vorher getätigten Äußerungen? Schieden das Ganze aufeinander abgestimmt? Wie war das?
Man muss ja wissen, es ist dort, also Stech hat ja die ganze Tat begangen in Begleitung von zumindest zwei oder drei Zeugen. Und zwar per Telefon. Also das heißt, er war am Handy gerade und hat mit Philipp Mang, Daniel Adler und Pascal Seiterich, wie jetzt rausgekommen ist, da komme ich nochmal auf diesen Aspekt, komme ich nochmal speziell, war er am Telefon. Und das heißt, sie haben ja ursprünglich in ihren polizeilichen Vernehmungen, die in dem Prozess jetzt auch eingenommen worden sind, als schriftlich verlesen worden sind in dem Prozess, schon bei dem Polizeibeamten Hochstein am ich glaube letzte Woche oder am Dienstag, ich weiß gar nicht mehr, da haben sie ja gesagt, sie haben es erst nicht geglaubt, dann haben sie den Knall gehört, dann haben sie gehört, da sei ihm jemand über das Auto gelaufen. Also sie waren da schon gebrieft auf diese Version über das Auto gelaufen und dann ist die Kommunikation, dann haben sie ihnen ja dann nachher Bescheid gesagt auf Weisung von Herrn Hochstein, dass er zurückkommen soll an den Tatort. Also diese Kommunikation ging ziemlich lange, offensichtlich bis hin, wo er zu den Staatsschutzbeamten gekommen ist und mit ihnen geredet hat und seine Version zum Besten gekommen ist, war dieses Handy offensichtlich an, lag auf seinem Schoß und ist dann von ihm wieder aufgenommen worden, als er durch die Gruppe durchgefahren ist, den Alexander verletzt hat. Und das war relativ lange. Wenn man jetzt die Zeugen...
Also trotz dieser angeblich völligen Paniksituation lief diese Handykommunikation die ganze Zeit weiter. Handy wurde nicht irgendwie weggeschmissen.
Doch, in seinen Schoß. Er musste ja das Steuer halten. Ne? Also so. Und dann hat er es wohl auch wieder aufgenommen. So ist zumindest das aus den Vernehmungsprotokollen, die teilweise auch 4 Wochen später gewesen sind, von den Zeugen ausgesagt worden bei der Polizei. Und so in den Prozess jetzt in diese Hauptverhandlung eingeführt worden, bei der ersten Kammer, also im ersten Verfahren, so gar nicht, in dieser Klarheit gar nicht drin gewesen. Jetzt hatten diese Zeugen ja sich unterschiedlich präsentiert. Also wir hatten, da ist der dritte Zeuge gewesen, ein gewisser Pascal. Den hatte man in dem ersten Verfahren rausbekommen. Das ist der Pascal Dronik aus Pforzheim, assoziiert mit dem heidnischen Sturm dort ist, wo er immer noch assoziiert ist. Sie gaben sich auf der einen Seite relativ unbedarft. Diese Zeugen, also Philipp Mang, der keinen Hehl eigentlich daraus machte von seiner nationalsozialistischen Aktivitäten, aber im Prinzip auch relativ ungeschoren durch diesen Prozess durchgekommen ist und seine Aussagen, die er damals bei der Polizei gemacht hat, offenkundig ihm auch nicht richtig gehend vorgehalten war. Er war ein verstockter, in dem Sinne richtig schön verstockter Nazi und das hat, daran hat er auch gar keinen Hehl draus gemacht. Er kam mit Thor Steiner Kleidung, White Kapuze und so weiter, wurde auch darauf angesprochen, hat nie einen Hehl daraus gemacht, nur gesagt, dass er eine Unverschämtheit, dass er gefragt würde, seine nationalsozialistische Gesinnung, also so ein Geplänkel hin mit der Nebenklage. Da ist eigentlich nichts bei groß rübergekommen. Interessanter war nochmal der Daniel Adler, der hatte ja in diesem ersten Verfahren gesagt, er will sich jetzt von der Nazi-Szene lösen. Jetzt ist rausgekommen, natürlich hat er sich nicht gelöst von der Nazi-Szene. Er ist sogar, glaube ich, noch in die NPD nochmal extra reingegangen. Und da gab es eben halt da hat er sich natürlich sehr bemüht, erstmal zu sagen, ja, der war unter Schock und solche Geschichten hat er dann zum Besten gegeben. Und dann kam er nachher in doch sehr schwieriges Fahrwasser rein. Er war am vorvergangenen Wochenende beim sogenannten Heldengedenken organisiert von einer Nazi-Größe aus dem Landkreis Emmending, Alexander Franke, wo immer gedacht wird, den letzten Kämpfern des Nazireiches, die es gegen die bösen Alliierten verteidigt haben, versuchte er so zu präsentieren, jetzt wird allen Soldaten, natürlich nicht den russischen und so weiter, also so. Also das heißt, er kam in die Schwierigkeiten und wurde dann befragt, kennen Sie Pascal Seiterich? Also war immer nur der Name Pascal genannt worden und dann druckste er rum und druckste rum und druckste rum und dann wurde er eben angehalten, er müsse jetzt als Zeuge die Wahrheit sagen und dann musste er es bestätigen.
Und
dann,
von diesem Pascal, da ist auch sicher, also er war auch einer, der mit Stechter kommuniziert hat, ja. Und von dem ist auch sicher, dass er noch nicht aus der Nazi-Szene ausgestiegen
ist. Das wissen wir noch nicht, weil das wird jetzt, also praktisch, er wird neu einvernommen werden. Also das ist jetzt erstmal ein neuer Tatzeuge, also tatbegleitender Zeuge, sagen wir es mal so, der auch mit unten an dieser, als die Nazis runtergekommen sind, um Stech Geleit zu geben und in der Gruppe mit Hochstein zu sein, auch gekommen ist. Und das andere ist einfach eine ganz interessante Schilderung, ich glaube, wo sich der Pascal Dronek, der ja auch da dann später dazu gekommen ist, also nicht diese Kommunikation mitgehört hat, der den Stech nach Hause gefahren hat dann und bis seine Freundin da gekommen ist und so weiter. Und der redet, also es geht ja immer um diese Angst, Nervosität und solche Fragen und dass er in Panik handelt und das musste ja irgendwie vermittelt werden. Und hier kam jetzt eine ganz interessante Variante rein, also die Variante, der redet nicht von Aufgeregtheit, sondern er war aufgebracht. Er versuchte die ganze Zeit zu kommunizieren per Handy, sein Handy hat nicht so ganz funktioniert. Er versuchte also praktisch SMS loszuwerden und im Prinzip den SMS-Infodienst zu bemühen. Als sie zu Hause dann bei ihm gewesen sind, wo er noch 10 Minuten, Viertelstunde, bis die Freundin gekommen ist, dabei war, versucht er den Computer anzuschmeißen, um über dieses Ereignis in seiner Aufgebrachtheit auch zu berichten. Ja, das heißt, das ist natürlich was ganz anderes, also eine Nervosität oder eine Aufgeregtheit, die sich auf die in Erregung zustand, was er dort angerichtet hat, und er will jetzt diese Version zum Besten gehen, ist natürlich was ganz anderes. Sag ich jetzt mal, als jemand, der dieses Verfahren beobachtet hat, ob er da der Pascal Dronek ihm nicht einen gewissen Bärendienst erwiesen hat. Ob das die Richter so sehen, weiß ich nicht. Die Pflichtverteidigung wird es nach bestem Wissen und Gewissen sicherlich versuchen zu entkräften. Aber wir werden jetzt noch einen weiteren Nazi, der auch Teil dieses Gesprächs geworden ist und wo dann für möglicherweise die Staatsanwaltschaft oder die Nebenklage auch die Gelegenheit hat, nochmal klar und deutlich diese Kommunikation zwischen Stech und dem Nazis, die oben bei dieser Partygelände gewesen sind, zu machen. Was auch ein Punkt ist, der mich auch ein bisschen irritiert hat, ist, es muss ja irgendwie ein Flyer existieren zu einem Aufruf zu dieser 22.10. Demonstration. Also die Unbedarftheit, wie die Nazis versuchen zu präsentieren, oh, das ist auch vollkommen unabhängig. Also dass es nämlich gezielt im Zusammenhang mit der Deportation der badischen Juden steht, dieser Demonstrationstag, den Stech angemeldet hat. Das ist alles nicht so sehr.
Um den zu finanzieren, diese Party, ja, wo im Riegel der Schleusungspunkt war, wo das Ganze dann stattgefunden hat. Gut. Vielleicht, Michel, ganz zum Abschluss noch die Frage, es gab ja irgendwie so ein bisschen auch in ganzen Auseinandersetzungen um Tina Gröbmeier damals, ja, so ein bisschen dieses Ding, ja, vielleicht ist ja Stech am Aussteigen aus dieser Nazi-Szene. Gab es denn da irgendwie ein bisschen was Erhellendes, auch welches Verhältnis jetzt Stech zu den Nazi-Zeugen hatte? Wie haben die sich, gab es da irgendwie Kommunikation, die man gesehen hat zwischen denen? Ja. Welche Rolle hat er jetzt vielleicht noch bei
denen? Er hält sich nach wie vor bedeckt. Er hat Kontakt zu Adler. Das ist sicher. Adler hat 2 Kontakte eingeräumt, die auf Initiative von Stech zustande gekommen sind. Dronek sagt, er könne mit ihm nicht kommunizieren, weil sein Handy kaputt gegangen ist vor 4 Monaten oder sowas und er da seine ganzen Adressen verloren hat und seine ganzen Telefonnummern, und da Stech mit ihm nicht kommuniziert hat, ist das nicht möglich. Mang sagt, er hätte jetzt keinen Kontakt. Ob das nun auf der, wie man den Eindruck hatte vorweg, bestimmten rivalisierenden Beziehung, er als der Big Shot in Emmendingen und der andere als der ehemalige Big Shot in der Ortenau beruht, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich kenne die Nazi-Szene nicht so genau, aber sicherlich gibt es auch dort konkurrierende Verhältnisse, weshalb der Kontakt möglicherweise zwischen Mang und Stech zum Erliegen gekommen ist.
Michel, dir vielen Dank. Wir bleiben auf jeden Fall dran am Prozess und werden dann.
Ja, da wird es jetzt noch mehrere Termine dazu geben und wir werden jetzt auch noch andere Zeugen dann, also erst im ersten Verfahren dann noch erleben.